Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Hallo bei einer neuen Folge des Sportphysio Talks. In den vorangegangenen Folgen, beziehungsweise die Folge über Vastus Medialis und auch bei der Meniskus-Riss-Folge, habe ich immer wieder mal erwähnt, dass die Problematik der arthrogenen Muskelinhibition. Ich habe dann aber Fragen bekommen, was das genau ist, weil ich es oft abgekürzt habe als AMI. Also das ist sozusagen die Abkürzung, also ein bisschen ein Zungenbrecher ist das Ganze. Und genau das habe ich mir heute als Thema hergenommen, damit ich auf das ein bisschen näher eingehe, weil ich finde, gerade wenn man jetzt viel mit postoperativen Sportlern und Sportlerinnen zu tun hat, also speziell das Knie betrifft diese Problematik, dann kann man da immer wieder öfters mit dieser Problematik zu tun haben. Wie gesagt, bin auch öfters gefragt worden dazu. Und ich möchte eben in der heutigen Folge darüber sprechen, was steckt dahinter, hinter dieser AMI, was sind so mögliche Ansätze, um dieses Problem in der Reha in den Griff zu bekommen. Und das sind so die Themen, die ich da heute zu dieser Problematik besprechen möchte. Gut, also ich selbst habe jetzt in der Praxis auch wieder zwei solche Fälle gehabt, wo dieses Problem auch aufgetreten ist. Und es ist für mich auch jedes Mal immer wieder sozusagen ein bisschen eine Herausforderung ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon immer wieder ärgerlich, wenn sowas auftritt, weil man natürlich versucht, das in den ersten Wochen zu vermeiden. Aber oft liegt das gar nicht dann in unseren Händen oder in Händen des Patienten oder eben des Therapeuten, sondern das passiert dann einfach. Generell ist eben diese AMI ist so ein neuronaler Prozess, kann man eigentlich sagen. Also da passiert sehr viel im Nervensystem. Und da können wir natürlich versuchen einzuschreiten oder dem Patienten oder den Patientinnen auch Tipps dazu zu geben, was man machen kann. Aber oft passiert das so im Hintergrund und wir bekommen das dann gar nicht mit. Und das ist dann eben sozusagen diese Herausforderung bei dieser AMI, weil auf längere Sicht gesehen kann so eine AMI eben eine erfolgreiche Reha eigentlich sogar gravierend verlangsamen oder sogar massive Rückschläge bringen, weil dann ihr Gefühl irgendwie nichts weitergeht und man ist gefrustet als Patient und als Patientin und als Therapeut genauso, wenn man sich denkt, hey, da tut sie nichts. Ja. Und dafür ist es einfach wichtig, das frühzeitig zu erkennen auch. Ja. Gerade jetzt merke ich einfach wieder in der Kreuzbandreha, weil ich da einfach sehr viele habe, geht der Trend jetzt auch wieder mehr in Richtung Quadrizepssehne beziehungsweise Patellasehne ist auch noch immer, also eher ein bisschen weg von dieser Semiplastik. Und gerade bei dieser Variante der Quadrizepssehne finde ich, vor allem in Kombination mit womöglicher Meniskusnaht kommt diese AMI doch häufiger vor. Nicht beim jeden, aber bei einigen, gerade wie gesagt, wenn das eine Kombiverletzung ist mit einer längeren Ruhigstellung, kommt es eben neben dieser Muskelatrophie eben aber auch zu dieser arthrogenen Muskelinhibition. Genau, und deshalb, was ist das überhaupt, so eine arthrogene Muskelinhibition? Also im Endeffekt ist das eben ein häufiges Problem nach Gelenksverletzungen bzw. Operationen. Also es kann auch bei einer klassischen, wenn man sich jetzt einfach zum Beispiel ein Innenbandel reißt oder ein Außenband, ja, wo man jetzt vielleicht keine OP hat, kann es auch schon dazu kommen. Oder wenn man vielleicht ein Hyperextensionstrauma hat ohne Beschädigung eines Bandes oder so, sondern dass da einfach die Strukturen ziemlich gestresst worden sind, kann es auch dazu kommen, dass dann eben so diese uneingeschränkte Ausübung von dieser maximalen Muskelkraft einfach verhindert wird. Und das ist meistens immer aufgrund von so einer Rekrutierungs- und Aktivierungsregulation der Muskulatur. Und das ist eben resultierend auf so einem Anpassungsvorgängen im Bereich des zentralen Nervensystems. Für die Schwäche der Muskulatur, nach so einer OP ist jetzt nicht nur immer die Muskelatrophie, also dass wenn der Muskel schwindet sozusagen, verantwortlich, sondern eben auch so ein neuronaler Prozess, diese androgene Muskelinhibition. Und die führt, oder diese Auslöser, da weiß man mittlerweile schon ein bisschen mehr, um was da eigentlich auch geht. Und wie gesagt, das ist eben so ein neuronaler Prozess, der eben so eine, der diese komplette Aktivierung, also dass man da wirklich voll maximal seine Muskelkraft entfalten kann, das verhindert diese AMI sozusagen. Das heißt, es ist eher so ein bisschen eine submaximale Muskelkraftentfaltung. Und das merkt man dann oft bei Patienten oder Patientinnen, die strengen sich wirklich voll an und können einfach nicht zum Beispiel jetzt das Bein anheben. Da fehlt ihnen einfach die Kraft. Also das ist schon mal so ein erstes Zeichen dafür, wenn man diesen Straight Leg Raise so in den ersten Tagen danach, nach der OP oder in den ersten Wochen danach, ersten ein, zwei Wochen, wenn man das nicht wirklich so hinbekommt, dann ist das schon einmal so, wo man als Therapeut oder Therapeutin sagen soll, ha, da könnte man vielleicht mit sowas in einem minimalen Grad zu tun haben und da könnte man in die Richtung auch was unternehmen. Ja. Was so grundsätzlich so auslösende Faktoren sind, da komme ich dann eh noch später dazu. Genau, also je nach verletzter Struktur, Verletzung am Knie besonders, ja, ist diese AMI etwas stärker oder schwächer ausgeprägt sozusagen. Aber im Zuge von gerade Kreuzbandverletzungen hat man das in Kombination mit Meniskus, ist diese oft stärker ausgeprägt. Ja. Das heißt eben direkt posttraumatisch oder jetzt postoperativ hat diese AMI, hat man in Studien auch gemerkt, einen viel, viel höheren Anteil an der Muskelschwäche als diese Muskelatrophie, was oft dabei einhergeht, weil das ist das, was man sieht und dann denkt man sich, ja okay, da ist kein Muskel mehr da und da deshalb kann ich nichts anheben. Ja, und dann hört man immer, ah, du musst deinen Muskel trainieren, dass das funktioniert, funktioniert. Ja. Aber wenn das eben auf neuronaler Ebene ist, dann muss man da vielleicht auch mit anderen Hilfsmitteln noch dazugehen, sagen wir es mal so. Ja. Und grundsätzlich ist natürlich auch, wenn man eine längere Immobilisation hat, ist natürlich diese Einschränkung der Mobilität dann auch ein Effekt, der natürlich diese Muskelatrophie dann noch verdeutlicht sozusagen. Ja. Die adrogene Muskelinhibition ist im Endeffekt ein Schutzmechanismus des Körpers nach eben einer Verletzung oder einer Operation. Und das heißt, der Körper versucht sozusagen das Gebiet zu schützen, um quasi noch weiteren Schaden vom Gelenk oder von den ganzen periartikulären Strukturen abzuwenden. Und eben mit einer, das macht er eben mittels, sagen wir jetzt einmal, mittels begrenzter Kraftentfaltung, beziehungsweise überhaupt, wenn man sagt, man hat Mobilitätseinschränkungen, man hat eine Limitierung beim Bewegungsumfang, man hat eine Ruhigstellung, das sind ja alles Dinge, die am Anfang ja auch die Heilung vielleicht auch fördern für das Gewebe. Und das ist ja auch super wichtig, ja, dass man hier einfach diese vermehrte Beanspruchung eigentlich des operierten Gewebes ja auch die Zeit auch gibt, da mal in Ruhe auch einzuheilen. Ja, ich meine, wir wissen alle, frühfunktionell ist schon wichtig, trotzdem gibt es gewisse Sachen, die einfach einwachsen müssen, die einfach zusammen mit der Naht sich zusammenfinden müssen auf physiologischer Ebene und da sind halt einfach bei vielen Knieoperationssachen einfach oder Schulterdetto auch so eine längere Ruhigstellung auch möglich. Grundsätzlich ist es auch weitergehend auch so, dass so eine bestehende AMI, diese Reha, wie gesagt, auch eingangs erwähnt, komplett verzögern kann. Also auf allen Ebenen, das heißt sowohl in der Beweglichkeit, Muskelmasse, Kraftentfaltung und auch in der Koordination. Ja. Zusammenfassend, die adrogene Muskelinhibition ist jetzt so eben ein neuronaler Prozess, der eben so eine submaximale Kraftentfaltung der betroffenen Muskulatur auch zulässt, weil meistens das auch immer einhergeht mit einem Streckdefizit. Das ist einmal so die Sache auch, dass man hier einfach nie die volle Streckung, das ist auch ein weiteres Zeichen, wenn man einfach diese volle Streckung auch sich von Anfang an schwer tut, dann ist das auch wieder ein Hinweis dafür, dass es zu so einer AMI gekommen ist und nicht nur, weil das Gelenk jetzt eingeschränkt ist, sondern einfach, weil es der Muskel dann auch nicht mehr schafft, diese volle Entfaltung, die er dann vielleicht braucht, um das Gelenk dann auch wirklich aktiv auch zu strecken. Das wäre auch so passiv, ist es auch natürlich dann oft möglich als Therapeut, wenn man in die passive Streckung geht. Aber die Patienten und Patientinnen schaffen das dann oft möglicherweise nicht. Vom, wie gesagt, Intensität unterschiedlich, je nach verletzter Struktur, kann stärker oder schwächer sein, nach Kreuzbandverletzungen mit einhergehender Immobilisation wegen Meniskusnaht deutlich mehr vorhanden. Vom Pathomechanismus her ist es im Endeffekt eine, wie gesagt, neuronaler Prozess und es ist so eine adaptierte Reflexantwort und Veränderung vom zentralen Bewegungsprogramm sind da eigentlich bei einer AMI dafür verantwortlich, dass eben bei einer maximalen Muskelkontraktion eben nur so eine submaximale Entfaltung stattfinden kann. Die Veränderungen im neuromuskulären System sind da auf Rückenmark sowie auf Gehirnebene ursächlich oder anzufinden. Auf Rückenmarkebene ist es einfach so eine, dass die AMI auf so einer kombinierten prä- und postsynaptischen Inhibition der Reflexantwort besteht und deshalb zur daraus resultierend eine Reduktion der Muskelaktivität. Das basiert ganz auf so speziell auf Nozizeptoren, die dann zentral zu so einer Schmerzwahrnehmung führen und die aber eine wichtige Rolle in dieser Reflexinhibition haben und diesen stärksten Einfluss auf diesen AMI-Effekt haben aber diese Reizung von den Mechanorezeptoren. Und das ist eben wieder das Spannende, weil wenn man ja zum Beispiel jetzt einen Kreuzbandriss hat, dann fehlen einem ja diese Rezeptoren, die auf dem Kreuzband, auf den ursprünglichen Kreuzband waren, die fehlen ja einem. Und diese ganzen Rezeptoren, Mechanorezeptoren, die geben da keine Meldung mehr weiter, weil das neue Kreuzband das ja einfach nicht hat. Ja? Und deshalb kann es hier eben auf so inhibierenden Interneuronen dazu kommen, dass einfach diese AMI sich auslöst. Ja? Das wäre auf Rückenmarksebene, auf Gehirnebene schaut das Ganze dann wieder so aus, dass diese Veränderungen eben auf der Rückenmarksebene, die werden dann ja in Bewegungsprogrammen auf höherer Ebene sozusagen adaptiert. Und da merkt man dann so eine zentral gesteuerte Reduzierung der Muskelkraft resultiert. Also das ist einfach von da oben, vom Schalt, also vom Hirn, von der Schaltzentrale kommen einfach, es werden einfach weniger Muskelfasern rekrutiert und die können einfach nicht mit maximaler Frequenz aktiviert werden. Und deshalb kann sich so eine AMI eigentlich auf zwei Wege ausbilden. Einerseits, weil zu wenig motorische Einheiten eines Muskels rekrutiert werden und auf der anderen Seite, dass diese motorischen Einheiten verringerte Frequenzen haben, also so submaximale Frequenzen. Das ist eigentlich so jetzt die Begründung für diesen neuronalen Prozess, also findet eben auf Gehirn- und auf Rückenmarksebene statt. Da geht es viel um Afferenzleitungen, die dann einfach nicht miteinander mehr so verkoppelt sind, ja, einfach auch wegen dem Schmerz dazu. Es gibt eben noch andere Gründe dafür. Darauf möchte ich jetzt dann auch ein bisschen näher eingehen, was so die möglichen Gründe für eine AMI sind. Also einerseits natürlich die Nachbehandlung, also wenn man da jetzt eben so lange Immobilisation, Ruhigstellung hat, aber es begleitende Faktoren oder auslösende Faktoren dafür können auch multifaktorell sein. Also es muss nicht immer nur das sein, aber es gibt so diese klassischen Sachen, die man einfach nach einer OP hat, sind eigentlich auch so ein bisschen auslösende Faktoren, wenn da einer oder die besonders stark ausgeprägt sind. Also jeder, der schon Kreuzband oder Kreuzbänder vor sich gehabt hat, die operiert worden sind oder Knie generell, man sieht da völlig unterschiedlich. Also da kommen Leute zu dir, der ist vor 3 Tagen operiert worden und die Schwellung ist so minimal und der kann super strecken und der hat keinen Schmerz, ja, nur vielleicht im Bereich der Narben. Dann gibt es wieder welche, der ist vor 4 Tagen operiert worden, hat das voll fette Knie, hat Schmerz, hat jede Bewegung tut weh, tut sich bei der Streckung, bei der Beugung, alles ist einfach, ja. Man merkt dann einfach diesen krassen Unterschied, also auch von der Persönlichkeit her. Also da gibt es dann vielleicht Leute, der kommt am 3. Tag danach und ist super relaxed und ja, alles gut, und passt und steigt schon voll drauf und traut sich schon. Und dann gibt es halt welche, die kommen, sind nach 2 Wochen noch immer richtig, haben viel Respekt davor und sind da eher ein bisschen ängstlicher vielleicht, was die ganzen Bewegungen betrifft und was sie tun können und so weiter. Und das spielt dann natürlich auch eine Rolle in dem Ganzen. Also wie gesagt, so auslösende Faktoren sind da eben multifaktorell, kann jetzt auf der Schmerzebene sein, eine Schwellung kann ein Grund dafür sein, starke Entzündungszeichen. Generell, wenn vielleicht jetzt auch keine OP vorgelegen ist, aber es bei einer Gelenksinstabilität, dass auch hier der Verlust von den Afferenzen der ganzen artikulären Strukturen betroffen ist, ja, also mit Schwerpunkt auf die Propriozeption, das kann dann auch einfach ein Grund dafür sein. Natürlich alle Verletzungen, die da jetzt in dem Bereich auch auftreten können, von Knorpel bis hin zu Sehnen, kann auch eine Beeinträchtigung der oder eine Beeinträchtigung der Sensorik der Kapsel kann da auch eine Problematik sein oder auch eine gestörte Koordination in der Muskulatur. Ja, all diese Dinge, die einfach hier oder wenn man einfach klassischer Streckdefizit sich, wenn man irgendwie das Gelenkspiel nicht ganz passt, dann können das alles so auslösende Faktoren sein. Was grundsätzlich aber gut untersucht ist, sind so ein paar Faktoren, die ich jetzt auch erwähnen möchte. Also einerseits ist der Schmerz schon ein zentraler Faktor dafür, dass so eine arthrogene Muskelinhibition entsteht und auch vielleicht längere Zeit andauert. Also das ist das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, dass es eben Leute gibt, die vielleicht mehr dazu neigen, dass sie da einfach Schmerzen haben, weil eben diese Verschaltung der Neuronen eben auf der Rückenmarksebene eben aufgrund dieser Nozizeptoren und der Afferenzen in den Muskelspielen kommt es da eben ja posttraumatisch beziehungsweise postoperativ zu so einer Kraftregulation, ja, durch diese modifizierte Hemmung der Reflexverschaltung. Und das sind so Dinge, das ist alles auf Schmerz basierend. Ja, jeder, der sich mit Schmerz ein bisschen besser auseinandersetzt, weiß, dass der Schmerz meistens Pain is always in the brain, sozusagen. Und dass aufgrund dieser modifizierten Hemmung, dieser Reflexverschaltung, da einfach das auftreten kann, diese AMI. Und das sind so dann einfach Dinge, wo viel der Schmerz und dieses ganze Schmerzverstehen da einfach, wo man da einfach auch dagegen arbeiten kann, auf der Ebene zum Beispiel. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem, oft kommen die Leute dann schon zu dir mit starken Schmerzen und dann hast du eigentlich auch schon diese Hemmung dieser Alpha-Motoneuronen im Hintergrund, da hat sich das schon gebildet, dass da einfach diese AMI schon im Gange ist sozusagen. Ja. Und genau, das ist eigentlich so der Schmerz, der hat da einfach einen riesengroßen Einfluss auf diesen AMI. Wie gesagt, gibt Leute, die eher weniger haben, es gibt Leute, die vielleicht mehr Schmerz haben. Generell, was noch dazu kommt, ist Entzündung und Gelenkserguss. Das sind auch so typische auslösende Faktoren, also die das wirklich auch triggern können. Also eine starke Entzündungsreaktion oder eben Gelenkserguss, Schwellung, posttraumatisch, postoperativ. Auch hier passiert das einfach wieder, dass die Entzündung kann über die Aktivierung von Nozizeptoren und diversen artikulären und periartikulären Rezeptoren so eine AMI bedingen. Und diese Schwellung oder Gelenkserguss führen dann eben wiederum, dass diese AMI auch stärker ausgelöst wird, weil eben aufgrund dieser Flüssigkeit diese ganze Kapsel, diese ganzen Nozizeptoren einfach so stimuliert werden, dadurch Weiterleitung wieder auf Rückenmarks- und Gehirnebene und dadurch kommt es dann einfach auch wieder zu dieser Muskelinhibition. Da gab es eine spannende Untersuchung dazu auch, da hat man einfach dann Flüssigkeit injiziert in ein normales Gelenk bei Probanden und durch diesen Flüssigkeitsinjektion war dann sofort eine deutlich ausgeprägte und reproduzierte Muskelinhibition vom Quadrizeps spürbar oder messbar. Und obwohl die Probanden keine Schmerzen hatten, es wurde einfach eine künstlich eine Schwellung herbeigeführt. Und wenn man dann diesen punktiert hat und diese Schwellung wieder weggenommen hat, war auch diese AMI wieder weg. Ja. Das heißt, man konnte das sofort direkt danach wieder beseitigen, was einfach eine gute Lage dafür ist, dass es wichtig ist, den Gelenkserguss so schnell wie möglich wegzukriegen. Ja. Also man diese ganzen Entzündungen, Gelenke, Schmerz wegzukriegen ist natürlich immer so eine Sache, weil das ist natürlich auch viel vom Patienten abhängig, wie empfindet er Schmerz oder sie, wie tut sie sich da. Also da kann man natürlich, gibt's gute Ausbildungen, die den Schmerz verstehen auch, dass man da vielleicht auch Tools hat, wo man den Patienten oder die Patientin den Sportler, Sportlerin dann einfach auch abholt und ihm da einfach auch Tools mitgibt, was die Schmerzverarbeitung angeht. Ja. Also da denke ich, da kann man auch immer noch etwas dazulernen, wie man den Schmerz mit dem Patienten kommuniziert, dass man da vielleicht auch dagegen arbeitet. Entzündung und Gelenksekkus ist eh klar. Da stehen uns einige Möglichkeiten zur Verfügung, die man da einfach mit einbeziehen kann, damit man eben, weil diese Schwellung ja diesen intraartikulären Druck erhöht, dadurch steigert die Entladung der Afferenzen vom Kniegelenk und die Schwellung hat eben einen signifikanten Inhibitionseffekt auf den gerade jetzt Quadriceps femoris. Und das ist eben, wo es einfach wichtig ist, dass man da einfach schnell gegen die Schwellung auch arbeitet, damit man einfach diese arthrogene Muskelinhibition auch rasch in den Griff bekommt wieder. Also gerade in den ersten Wochen kann man da viel dagegen arbeiten, weil sie oft schon da ist, wenn man den Patient auch schon hat. Also das ist dann passiert dann, wie gesagt, oft im Hintergrund das Ganze. Ein weiterer Punkt dafür ist so die Störung der Wahrnehmung. Also gerade wenn man jetzt propriozeptiv gestört ist oder da einfach diese Geweberezeptoren nicht mehr so arbeiten können wie davor, dann kann es einfach hier zu einem, also es kommt ja zu einem, wegen dieser fehlenden Afferenz, zu einem zentralen Defekt in der tiefen Sensibilität und das kann eben auch dann aufgrund dieser sensorischen Wahrnehmung einfach dazu führen, dass diese Informationen im ZMS nicht mehr so registriert werden und dadurch, weil sie fehlen eben, ja, und dadurch kann es eben zum noch stärkeren Verlust dieser tiefen Sensibilität kommen, obwohl der Körper das versucht zu kompensieren, kann aber dann einfach zu einer oder auch Veränderungen im Bewegungsprogramm im ZMS bewirken, dass einfach dann diese AMI herbeigeführt wird. Ja. Also hier einfach auch, man kennt das, es gibt auch da Leute, die sich einfach richtig gut tun nach einer OP, der macht einen Einbeinstand, vielleicht am Anfang jetzt noch nicht instabil, aber einfach nur klassischer Einbeinstand und führt den schon richtig gut durch, ohne da irgendwie jetzt eine Problematik aufzuweisen. Aber dann gibt es welche, der steht Einbeinstand vor dir, der hat null Balance, der fängt da zum, da merkst du richtig diese Muskel, diese intramuskuläre Koordination, da passt alles nicht, der scheppert vor dir sozusagen, ja. Und das sind einfach so Gründe, wo man auch wieder sagen kann, okay, da könnte auch eine AMI im Spiel sein, das Ganze. Und das sollte man dann einfach auch im Hintergrund haben und dann vielleicht auch seine Tools aus der Werkzeugkiste holen, damit man gegen diese AMI auch arbeitet. Und dass man vielleicht sagt, hey, okay, wir haben das Problem dieser AMI jetzt, das ist jetzt vorrangig einmal wichtiger, dass wir das bearbeiten, ja, und dass wir uns dann weiterhin auf die nächsten Hypertrophie-Training und so weiter und so fort stürzen, ja, weil das, die AMI würde dieses Hypertrophie-Training ja auch in gewisser Weise dann verhindern oder ja verlangsamen, je nachdem. Und deshalb glaube ich, ist immer wichtig, hier einfach eine gute Diagnostik auch zu haben, was diese AMI betrifft, weil man hier einfach dann, glaube ich, mehr oder früher dann einfach dagegen arbeiten kann, damit man einfach später dann mehr Spaß hat. Weil man merkt das immer, dass dann oft Leute, wenn man das nicht bedenkt am Anfang, also ich habe das selber in meiner Laufbahn so gehabt, dass ich da halt einfach Leute gehabt habe, wo das länger dauert hat und mich dann immer geärgert, dass das nicht weitergeht und obwohl die Programme eh gut sind und beim einen, der einen Tag voroperiert ist, bei dem ist der Muskel schon richtig gut, passiert richtig gut, ist man schon richtig weit und beim anderen oder bei der anderen vielleicht noch nicht. Und da muss man einfach dann an diese AMI denken und das liegt dann nicht an einem selber, dass man da vielleicht das Programm jetzt nicht richtig individuell angepasst hat, dass es da einfach nicht weitergeht oder dass der Patient oder die Patientin nichts trainiert, sondern es kann einfach sein, dass eben diese AMI so markant da ist, dass es da einfach gar nicht zu mehr kommen kann. Und deshalb sollte man da, wie gesagt, einfach seine Tools haben, um das einerseits zu erkennen und um das andererseits auch wieder zu beheben zu können mit seinen jeweiligen Tools, die man hat. Wann kann man jetzt so von einer AMI sprechen? Also grundsätzlich zeigt sich oft bei den Patienten so eine starke Schwäche im Kniestrecker im Vergleich zum Kniebeuger, beziehungsweise es ist oft das Streckdefizit da, es ist eben oft eine starke Schwellung da, es ist der Schmerz da, es sind starke Entzündungszeichen da. Es hat sich ein Team, ich glaube aus Amerika oder so, zu diesem Thema mal dazu hingegeben, eine Klassifikation vorzunehmen, weil die das schon als Thema einstufen, was schon einfach auch eine Erkrankung ist das falsche Wort, aber schon etwas ist, was man vielleicht auch in Grade einteilen kann. Die haben das so eingeteilt in Grad 0, klar, da ist keine da vorhanden, Grad 1, 1a und 1b, Grad 2, 2a und b und dann noch Grad 3. Und diese Klassifikation ist eigentlich eine gute, da kann man sich ganz gut helfen, vielleicht auch in der Kommunikation mit einem Operateur oder Operateurin, dass man hier einfach sagt, hey, ist das und das, diese Anzeichen gibt es dafür. Ganz kurz durchbesprechen, im Endeffekt eine Grad 0 ist eben, wie gesagt, da ist eine normale Kontraktion da, die Streckung passt, also das ist eigentlich kein Zeichen für eine AMI, das ist sozusagen quasi das, was man haben will. Grad 1a ist sozusagen, wenn diese Aktivierung etwas gehemmt ist, ja, aber es sich leicht mit Übungen auch wieder beheben lässt. Das merkt man dann, wenn man dann ein paar Übungen macht und dann geht das wieder ganz gut. 1b ist quasi wie 1a, nur dass es länger und vielleicht schon spezifischere Reha-Programme erfordert. Bei Grad 2a, liegt im Endeffekt ein Extensionsdefizit schon stark vorhanden wegen so einer Kniesehnenkontraktur und natürlich alle Muskulaturen, speziell Vastus medialis obliquus, ist da einfach auch stark gehemmt in seiner Kontraktionsfähigkeit. Beim Grad 2b wird es schwierig, was diese Übungen betrifft, also da braucht man wirklich lang, da tut man, aber es tut sich oft dann wirklich auch mittels all Hilfsmaterial und so weiter, tut sich da wenig und das erfordert meistens wirklich eine längere und spezifischere Rehabilitation von dem Ganzen noch und muss man auch so kommunizieren. Und bei Grad 3 ist es wirklich so, wenn man wirklich so eine chronische oder wirklich chronische Extensionsdefizit hat, dass man hier einfach gar nicht mehr wirklich strecken kann. Also da redet man eben schon so von, dass es da einfach zu einer Arthrolyse auch kommen kann, dass man da vielleicht operativ sogar noch einmal das Ganze versucht wegzunehmen, wenn da irgendwie ein narbiges Gewebe da ist oder vielleicht sogar versucht, dieses Extensionsdefizit auszubessern. Das wären definitiv jetzt einmal so Punkte, die da für eine Klassifikation ganz gut sprechen, kann man also ganz gut finden im Internet, wenn man da auch eingibt AMI Classification, ja, dann sieht man das, dann hat man das für sich einfach, kann man sich das einfach dann auch besser kommunizieren und kann für sich einfach auch dokumentieren, dass man sagt, okay, AMI aus physiotherapeutischer Sicht Grad 1b und dass man da einfach dann seine Tools auch hat und sich zurecht schneidet sozusagen, was man dafür braucht und wie man das sozusagen auch wieder in den Griff bekommt, das Ganze. Und wenn man das dann sozusagen anhand der Diagnostik erkannt hat und für sich eingeteilt hat, dann kann man je nachdem auch die Therapieansätze planen sozusagen. Jetzt, was kann man gegen eine AMI tun? Also grundsätzlich gibt es unterschiedliche Ansätze. Man muss natürlich immer schauen, was spricht beim jeweiligen Sportler, Sportlerin an. Oft leisten sich auch mehrere Sachen. Also ich denke mir immer gerade wenn man eine Problematik hat und es gibt mehrere Lösungsansätze vielleicht, dass man dann die auch versucht, alle in gewisser Weise auszulöten, was da für einen gut hilft. Und oft sind es mehrere Wege, die zum Ziel führen, ja, also es muss nicht immer nur eine Sache sein, auch wenn man vielleicht gewissen Dingen abgeneigt ist, aber gerade bei sowas, denke ich, sollte man da etwas open-minded sein und auch Dinge zulassen, die jetzt vielleicht gegen seine Philosophie spricht, ja. Ich spreche da jetzt eben von, weil wir es auch in der letzten Folge hatten mit physikalischer Therapie, dass man da einfach auch versucht, mittels Strom und so weiter das Ganze zu machen. Grundsätzliche Therapieansätze sind so unterschiedliche Varianten, wo man gerne auch eben physikalische Therapie mit Training kombiniert. Also ein Punkt zum Beispiel, den man da ganz gut machen kann, ist, dass man mittels Kryotherapie und anschließend eine Trainingstherapie durchführt, dass man einfach hier mittels zum Beispiel jetzt Game Ready zuerst einmal das Knie runterkühlt, dass man hier einfach auf der Schmerzebene nozizeptiv arbeitet und dann einfach aufgrund dessen, dass man das etwas gehemmt hat, dann versucht im Training hier Reize zu setzen, die einfach eine positive Entwicklung zeigen, dass es hier, dass die AMI hier deutlich oder dass die deutlich reduziert werden kann. Also wie gesagt, zusammenfassend, zuerst kühlen, welche Möglichkeiten du auch immer hast und dann anschließend das Training durchführen, wo du gezielt eben auf jetzt zum Beispiel Quadrizeps Reaktivierung gehst. Was man da dann auch noch machen kann, wäre zum Beispiel, dass man zum Beispiel während des Trainings mit einem Strom arbeitet, also mit so einer neuromuskulären Elektrostimulation, dass man da zum Beispiel arbeitet. Da gibt es eine ganz coole Sache, das habe ich jetzt erst vor kurzem entdeckt und habe da richtig gutes Feedback dabei auch bekommen von einigen meiner Patienten und Patientinnen. Das ist so ein Kniestrumpf, der quasi zieht man sich über wie so einen klassischen Kniestrumpf, den man kennt, wenn Leute irgendwie Knieprobleme oder haben. Und der hat inkludiert Strompads sozusagen. Und dann packt man da quasi einen Sensor drauf, der den Strom dann leitet, lässt sich Ganze via App steuern. Und das kann man dann beim Training während der Übungen super drauf lassen. Ich meine, jeder kennt das von uns, einen Compex oder so, super Sache auch während dem Training. Wenn man da jetzt aber einen kabelgebundenen hat, dann sind die einem immer im Weg. Wenn man quasi das teure Modell kauft hat, was auch über WLAN ist, dann hängen da diese Dinge dran und die sind natürlich auch schwer und mit diesen Kleberelektroden und mit Schweiß beim Training kann es einfach dazu kommen, dass diese Dinge dann auch immer wieder runterfallen und die Patienten geben es jetzt auch ein bisschen, ja, störender an, sagen wir es mal so. Wenn das jetzt auf einem Beinstrecker ist, ist das kein Problem, aber gerade wenn man vielleicht mit dynamischen Ausfallschritten arbeitet oder mit Kniebeugen oder mit Bulgarian Split Squats, dann kann es da einfach passieren, dass da diese Dinge auch verrutschen. Und mit dem Strumpf, der sitzt richtig gut, das ist echt ein guter Ansatz, der dann wirklich an dem Muskel da einfach auch Impulse gibt und das kannst du dann einfach auch richtig gut integrieren in das Ganze, dass du einfach nach dieser Kryotherapie dann im Training einfach auch so einen neuromuskulären Elektrostimulation dann einfach auch mit einbeziehst in das Ganze. Wenn wir schon beim Strom sind, du kannst da natürlich auch mit einem TENS arbeiten in Richtung Schmerz, dass man da so eine desinhibierte Wirkung erkennt, ja, dass man da auf jeden Fall macht und dann einfach auch im Trainingsbereich arbeiten. Natürlich, wenn wir da so in Schmerzbereichen sind und Aktivierung ist natürlich immer exzentrisches Training eine gute Alternative, zeigt sich auch, dass das ganz gut effektiv ist, das Ganze zu machen, dass man generell einfach exzentrisches Training einbezieht am Anfang. Ich glaube, hat eh wahrscheinlich ja jeder in seinen Programmen, dass man da vielleicht am Anfang eher mit exzentrischen Übungen auch arbeitet, wenn es der Patient oder die Patientin zulässt. Aber grundsätzlich wäre das, wenn man ein Trainingsprogramm hat, eben auch ein Tool, exzentrisches Training da am Anfang vielleicht mehr mit einzubeziehen und eben die Kombination mit Elektrostimulation, dass man das einfach versucht, neuromuskuläre Elektrostimulation einfach hier auch, weil es ja eine neuronale Problematik ist, dass man hier einfach versucht, auch das mittels diesen Dosen auch sozusagen zu kombinieren. Und ich denke halt da, wie gesagt, gibt es welche, die sagen, ah, ist ein Blödsinn mit dem ganzen Strom. Okay, alles gut, ja, probier's aus vielleicht, wenn es das hast, ja. Dieser Strumpf, ich finde den super, mir taugt das, kostet jetzt auch nicht die Welt und lässt sich cool per App steuern. Das heißt, kann man auch einem Patienten oder Patientin mitgeben, dass die dann daheim einfach auch trainieren kann, dass sie einfach mehr Effekt hat, als wenn man es nur einmal in der Woche macht bei uns in der Praxis oder so, sondern dass man da einfach versucht, auch das Ganze öfters daheim mitzugeben. Lasst sich, wie gesagt, ist ein cooles Tool, das sich da einfach gut integrieren lässt grundsätzlich. Aber Krafttraining ist natürlich ein Ding, was dazu gehört, muss man immer wieder weiter probieren, auch wenn es für den Patienten oder die Patientin oft ein bisschen mühsam ist, weil es einfach diese volle Kraftentfaltung nicht funktioniert, aber eben, wie gesagt, mit all diesen Tools lässt sich das ganz gut in den Griff bekommen, wenn man es frühzeitig und gut erkennt. Wie gesagt, kann sich aber natürlich, wenn das mal da ist, man merkt das, wenn, wie gesagt, es gibt Rehas, die verlaufen richtig gut nach Plan, Da kann man dann wirklich seine Meilensteine fast am Tag genau planen, aber dann gibt es eben auch wieder welche. Da zieht sich das ein bisschen und da, glaube ich, kann man immer davon ausgehen, dass da vielleicht eine kleine AMI, in welchem Grad auch immer, mit dabei ist, das Ganze, ja. Gut, also wie gesagt, wir haben jetzt Verständnis darüber, wir haben so Therapieansätze, Batu-Mechanismus, Fazit, wie gesagt, zusammenfassend lässt sich eben sagen, dass die AMI jetzt ein Prozess ist, bei dem quasi ein Ausfall von dieser speziellen der Quadrizeps-Aktivierung wegen einer neuralen Hemmung verursacht wird und da ist dann also eben häufig nach Knieverletzungen und Operationen. Wenn das jetzt nicht quasi berücksichtigt wird, dass es eben diese AMI vorliegt, kann es einfach zu einer Steifheit im Gelenk kommen, also gerade Einschränkung der Extension hier eine Problematik. Aber grundsätzlich wichtig, eine Klassifikation dafür auch zu haben, dass man das auch benennen kann, damit man auch weiß, welche Schritte setzt man sozusagen im Management, dass man da einfach ganz gut auch kommunizieren kann. Neurologischer Prozess eben, der zu einer, ja, wirklich einer komplexen Beeinträchtigung eigentlich auch führt. Also es ist wirklich störend, dass einfach hier diese ganzen sensorischen Rückmeldungen an die höheren Gehirnzentren sozusagen, also am motorischen Kortex, somatosensorische Dysfunktion einfach auslösen. Und da muss man einfach schauen, dass man dieses sozusagen in den Griff bekommt, weil das einfach lästig sein kann. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist auch, wenn eben so eine AMI vorliegt in einem höheren Grade, vielleicht ist das dann auch wieder eine Möglichkeit, dass man einer Reruptur vielleicht ist. Ich muss sagen, mir fehlen dafür die Beispiele. Dafür hatte ich es Gott sei Dank erst zweimal, muss auf Holz klopfen, eigentlich auch eine Reruptur. Aber vielleicht ist das auch ein Mitgrund, wenn jemand wirklich eine stark ausgeprägte AMI postoperativ hatte, dass da es vielleicht zu einer höheren Wahrscheinlichkeit kommen kann, weil diese Verschaltung im motorischen Kortex vielleicht am Anfang oder in den ersten Monaten der Reha einfach stark da war. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Denkanstoß von mir, was ich mir vielleicht überlegt habe, was ein Grund dafür sein könnte, für so eine Reruptur, dass da einfach diese AMI bei den Leuten stark da war. Muss man sich einfach immer gut dokumentieren, um zu sagen, hey, der hat da AMI, die ist stärker. Dann kann man rückblicken, was man ja nicht hofft natürlich, dass man jemanden hat, der dann wieder eine Reruptur hat, aber es wäre eventuell eine Doku wert oder eine Ausarbeitung wert, dass man vielleicht hier versucht, da einen Zusammenhang zu finden, weil man ja immer unterwegs ist nach der Suche, um Rerupturen zu vermindern. Und da ist vielleicht diese AMI sogar ein Grund dafür oder ein Teil des Grundes dafür, weil eben viel auf motorischer Kortex-Ebene einfach auch funktioniert. Und ich glaube, trainingstechnisch sind wir wirklich weit, was diese ganzen Reha-Programme betrifft. Da hat natürlich jeder seine bevorzugten, aber unterm Strich, glaube ich, da sind wir durch, was so Trainings betrifft, ja. Kann man natürlich sich die Oberfancy-Übung noch einfallen lassen. Ich glaube, der Mehrwert davon ist wahrscheinlich jetzt eher auf Instagram für ein Like, aber nicht jetzt für den Patienten selber. Ich glaube, mit klassischem Krafttraining kommt man zum Ziel. Man kommt aber auch mit funktionellen Training zum Ziel. Also ich glaube eben, wie gesagt, die Kombi aus allem ist es, die das macht. Aber ich glaube, eine Säule, die eben da noch ist, ist dieser neuronale Prozess in der Kreuzbandreha, den man sich da einfach noch genauer zu Gemüte führen kann. Und da vielleicht ist eben die AMI und die heutige Folge vielleicht ein guter Input gewesen, um das auch Ganze zu überwachen, um das Ganze zu verstehen, um das Ganze dagegen zu arbeiten. Und ja, deshalb war es mir wichtig, weil da eben ein paar Fragen aufgekommen sind, diese AMI auch einmal in einer eigenen Folge zu besprechen. Danke dafür auch für das Nachfragen, was die AMI genau ist oder ob man da auch eine Folge dazu machen kann. Ich hoffe, dass jetzt einige dieser Fragen beantwortet sind, dass man da einen besseren Einblick dazu hat. Wie gesagt, wenn es noch andere Themen gibt, die da euch irgendwie interessieren, die man vielleicht noch näher besprechen könnte oder wo ihr einfach gerne einen Input von mir auch hören wollt aus der Praxis, dann bitte einfach wieder Fragen schicken über die bekannten Plattformen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge und ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.